Herzlich willkommen zur Alman Arabica, nach Alman Arabica. Wir hatten gerade ein Insider-Gespräch. Karl und ich, Karl ist mir direkt zugeschaltet, der wird euch gleich Hallo sagen, weil jetzt hält er erstmal den Mund. Denn herzlich willkommen, ich hoffe euch geht's gut, wir hoffen euch geht's gut, ich hoffe ihr seid gesund, ihr seid wohlauf. Das ist eine neue Folge, frisch gebrüht in euren Podcast, in euren Lieblings-Podcast-Abo-Feed. Ich weiß gar nicht, wo man das mittlerweile alles hört. Das ist mir tatsächlich unbewusst. Hallo Karl.
Hallo, hallo Stay, ich hoffe du hast eine wundervolle Woche.
Ja, ich hatte tatsächlich eine wundervolle Woche und es ist ein bisschen, also heute ist es besonders awkward, das so zu hören, weil wir gerade schon eine halbe Stunde gequatscht haben.
Ja, wir hatten aber, man muss aber gerade sagen, das ist auch nichts, was wir in der Öffentlichkeit bereden können, weil dann würde man uns nicht mehr abkaufen, dass wir links sind. Das war quasi einfach nur ein Business Insider Talk, ne?
Nee, wie heißt dieses Spiel, das, wo man Autos vergleicht mit PS-Zahlen und so?
Quartett,
wir haben gerade Quartett in Firmenanteilen
Firmenquartett
gespielt. Wir haben gerade Firmenquartett gespielt. So, oh ja, wie viel Umsatz macht denn dein Konglomerat? Ja, das hätte uns dann niemand mehr abkaufen können.
Wir sind dick in Krypto, das weiß keiner offiziell, aber wir sind beide dick in Krypto drin.
Hat sich auch enorm gelohnt mit den NFTs einfach.
ich hatte ja FOMO, ne?
Du hattest FOMO?
Ich hatte FOMO, ja.
Ja, ich habe dass du bei NFT was verpasst?
Oder bei Krypto allgemein?
Nee, bei NFT habe ich von Anfang an Glück. Bei NFT gab es so ein, das war auch so ein großer, dicker Bärtiger, der da so ein Video drüber gemacht hat. Direkt am Anfang des NFT-Hypes.
Wie hieß der nochmal? Stell, glaube ich, hieß der. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal von NFTs gehört. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, wer da Geld reinsteckt, das ist mutig. Also, es heißt nicht, dass es unerfolgreich bleiben muss, ne? Weil du wirst auch mit den dümmsten Sachen einfach stinkreich. Und einige sind auch stinkreich geworden. Aber diese ganze Krypto- und NFT- und Schlag-mich-tot-Geschichte, die basiert ja darauf, dass einige wenige sich dick die Taschen voll machen, während alle anderen Verlust fahren.
Das ist
ja, also klassisches, wie in echt halt auch.
Wie in echt.
Ich habe nicht verstanden. Ja. Ich habe nicht verstanden, warum die Leute gesagt haben, hey, das ist ja nicht wie in echt. Doch, das ist genau das, so ja, wie in ja. echt.
Das ist eigentlich genau wie in echt.
Ja, das war, wahrscheinlich war das mein Video, wo ich dieses lustige, ich habe die ganze Zeit, also ich hatte so einen lustigen Werbespot, wo ich so, Werbespot in Anführungsstrichen, wo ich so die ganze Zeit rechtsklick und speichern mache.
Genau.
Und mir
genau.
Die ganze
genau, und die Bilder speicherst und dann gegen Gesetze verstößt.
Ja, das war super gut. Ah, oh, das war einfach toll. Crypto Bros triggern ist auch wirklich krass. Ich hatte letztens jemanden, der ist irgendwie in den Livestream Chat gekommen und hat gesagt, hat sich irgendwie der war im Discord war der. Der ist in den Discord gekommen und der hieß irgendwas mit BTC, also Bitcoin und Name dann. Und der hat dann irgendwie gesagt, ja, ich wurde bei Karl im Stream gebannt. Ja. Und dieser Scheiß. Und ist also zu mir gekommen, um sich darüber zu beschweren. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich wurde bei dem gebannt und so. Und haben die Leute sich halt über sein Bitcoin.
Die meisten Leute, die bei mir im Chat BTC haben, kommen übrigens aus der anarcho-kommunistischen Szene. Und da steht das für Burn the City.
Ja. Ich glaube nicht, dass das bei dem da so stand.
Ich glaube, bei dem stand das
für Bitcoin, ja, kann sein.
Ja, das stand auf jeden Fall für Bitcoin, weil der hat dann gesagt, ja, von wegen hier linke Streams, ihr diskriminiert Krypto-Bros.
Dann so, ja, aber das ist ja, also es ist ja so
ein... Und dann habe ich mich reflektiert und habe gesagt, ja, okay, ich bin ja dann doch nicht so links.
Ja, das hat ja, das eine gehört ja irgendwie auch zum anderen, ne? Also Kryptowährung ist wirklich, also ist wirklich, es sackt doof. Aber ich hatte da Fear of Missing Out, muss ich sagen. Weil, jetzt kommt's, ich habe relativ früh Bitcoins besessen.
Ach, hast du?
Ja, habe ich.
Jawohl.
Und
dann hast du 25 Bitcoins für eine Pizza ausgegeben oder so?
Nee, noch dümmer. Für anabole Steroide. Ich habe damals gab's wundervoll. Ja, damals war Bitcoins ja nichts anderes als so eine Art PayPal für Verbrecher im Internet.
Ja, true, ist es immer noch irgendwo.
Irgendwie ist es das immer noch, aber es ist sehr viel, also es ist quasi nicht mehr für die Verbrecher, die sich dann damit Pizza kaufen, sondern für die Verbrecher wie Karl S., die sich damit einen Mercedes kaufen oder so, ne? Oder einen neuen Bugatti oder so. Aber zu der Zeit, wo ich Bitcoins besessen habe, brauchtest du die, um im Internet illegal Sachen zu bestellen.
Ja, ja, und da habe ich, und da hatte ich Bitcoins, und dann hast du diesen Moment, wo das dann boomt und du dir dann überlegst, Moment mal, ich hatte ja auch mal Bitcoin. Und wie viel wären das jetzt wert gewesen? Ja, das sind diese ganzen dummen Gedanken, die man dann hat, wenn sowas passiert.
Wie viel wäre es denn wert gewesen?
Es waren, ich glaube, zu der Zeit war der Bitcoin, warte, das war 2013, also war der Bitcoin, der lag bei, was, 2009? Nee, es war 2000, früher. Es war auf jeden Fall unter 500 Euro, glaube ich, ein Bitcoin. Mhm.
Und wie viel hattest du?
Ich hatte ein bisschen weniger als einen.
Ach so, du hast also, ach so, du hast einen halben oder so.
Ja, 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 ja.
Das geht ja auch in den Promille-Bereich und so.
Ja, ja,
ich
hab ja.
0,1 Bitcoin.
Aber dann, aber du bist halt trotzdem an dem Punkt, wo du, wenn du keine Kohle hast, dir dann irgendwie denkst, okay, also jetzt, also der ist halt bei irgendwie bei unter oder bei 60.000 oder so.
Ja, ja.
Bitcoin ist ja auch derzeit wieder auf dem Up and Coming, ne?
Ach, das ist, ja, es ist, also ich persönlich verstehe das nicht ganz so. Ich bin da ein bisschen raus. Ich verstehe kaum normale Währung. So, ich will jetzt nochmal eine extra Währung verstehen, Digga, da bin ich raus. Da kann ich nicht, da keine Ahnung. Keine Ahnung, woran das, ich weiß nicht mal, woran das festgemacht wird.
Ja, so, wie alle anderen Währungen, einfach an Quatsch.
Naja, aber ich meine, das ist ja offensichtlich Quatsch. Ich meine, dass wenn du so einen Euro hast, der irgendwie am Dollarpreis weggemacht wird, das irgendwie am Goldpreis festgemacht wird, dann kann ich das irgendwo in meiner tief verseuchten kapitalistischen Realität noch verstehen. Aber dass der Bitcoin dann an Nachfrage wegen Mining und was? The fuck? Was ist das?
Ja, als Gamer sind wir ja sowieso auf diese ganzen Crypto-Bros ziemlich wütend, weil ist ja immer noch so, dass die Grafikkarten nur aus dem Grund so unfassbar teuer sind.
Ja, teuer waren, glaube ich.
Teuer waren,
ich glaube nicht mehr, dass das so schlimm ist. Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage für die ganzen Insider-Hacker da draußen. Inside-Hacker. Die ganzen Crypto-Bros, die wir schon beleidigt haben. Die sich diskriminiert fühlen von uns auch. Zu Recht, wahrlich. Aber wie ist das denn immer noch so? Meint man immer noch so viel? Ich glaube, man meint noch, aber man meint auf jeden Fall kein Bitcoin. Man meint sowas wie Ethereum oder so.
Ja, außer halt die großen Minen, ne? Also das sind ja wirklich, also die haben ja wirklich riesige Serverfarmen, die den ganzen Tag nur Krypto meinen.
Ja, ich weiß nicht. Also du musst ja das wahrscheinlich nur in Verbindung mit Solarstrom. Also da muss ich sagen, das lohnt sich wahrscheinlich nur, wenn der Strom so spottgünstig ist, so im Cent-Bereich.
Außer Markus Söder, meint ausschließlich mit Atomkraft, weil das der günstigste Strom ist.
Wir haben lass uns mal weniger von Crypto Bros, wir haben letztes Wochenende wieder den Alman Arabica Fluch ausgelöst. Hast du es mitbekommen?
Oh, nee, habe ich nicht.
Oh, wir haben Mr. Beast gelobt und der wurde ja übelst exposed. Alter Schwede.
Ja, aber ich hab mir angeguckt, was das Exposing gewesen ist und ich muss dir ganz ehrlich sagen, juckt mich halt null, ne?
Oh nee, wirklich? Ich hab's mir angeguckt und es juckt mich total.
Also was, also ich, ach, guck mal, ich hab's nicht komplett gesehen, das Video, ne? Das muss ich direkt dazu sagen. Aber ich hab angefangen, das zu gucken.
Oh nee.
Und es war so.
Ja gut, was weißt du denn?
Dass der Videos faked.
Nee, darum geht's nicht, klar. Ich wünschte, darum wird's gehen.
Okay, dann bitte, dann hol mich jetzt ab.
Alles klar.
Nicht Mr. Beast.
Oh Gott, jetzt wird's. Doch, Mr. Ich muss den Mr. Beast jetzt kaputt
machen. Nicht Mr. Beast.
So, also es gibt von Dork oder so heißt der Account, einen ehemaligen Mr. Beast Mitarbeiter, der ein einstündiges Exposé gemacht hat. In drei Teilen kommt es übrigens. Das ist das erste, der ist der erste Teil. Ein Teil ist jetzt released worden und dann kommen noch zwei Teile hinterher. Und diese Videos, also diese Inhalte sind sehr beklemmt. Es geht auch um, wer faked seine Videos, aber das ist halt wirklich Kinderkram und das ist mir auch vollkommen latte egal.
Okay.
Aber es geht vor allen Dingen um zwei Sachen. Erstens, seine Gewinner in den Spielen sind vorher bestimmt. Und das wird sehr gut und sehr detailliert nachgewiesen, dass das eigentlich nicht irgendwelche willkürlich ausgewählten Subscriber sind zum großen Teil. Also es sind auch Subscriber, aber besonders sind das Familienmitglieder und Freunde.
Ja.
Und Leute, die teilweise eingeflogen werden und schon in sehr luxuriösen Umständen leben, die dann einfach Autos bekommen und die in vielen Videos hintereinander, ich glaube, es gibt einen Fall, wo der sogenannte Mac in vier Videos immer was gewinnt. Und das ist halt ein enger Freund von Mr. Beast und auch Mitarbeiter. Und die, und da, das ist ganz weird. Also es lässt auf jeden Fall so einen sehr komischen Beigeschmack zu, wo man sagen können, okay, der macht Giveaways und der macht Spendensachen, aber der macht sie halt eben für Leute, die er kennt und das irgendwie in sehr hoher Frequenz.
Ja.
Das hat mir nicht so gepasst. Und was mir noch weniger gepasst hat, ist das Maß an illegalen Glücksspiel. Also, holy shit. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Aber in unzähligen Fällen, wirklich, wir reden von hohen zweistelligen Situationen. Das Video ist voll von diesen Clips. Und ich meine, in Frequenzen, das kannst du dir nicht vorstellen. Mr. Beast macht regelmäßig nämlich Folgendes. Der man schafft Initiativen zum Abonnieren.
Muss ich mitschreiben?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Der schafft Initiativen zum Abonnieren und so, das macht aber jeder YouTuber, dieses Machen. Also Mr. Beast ist Teil von, ich gebe dir 100, wenn du abonnierst, dann kriegst du von mir die Chance auf dem Handy. Weißt du, also das ist schon ziemlich cringe, weil das machen Leute, das ist so auf ApoRed-Niveau, weißt du, so.
Also Logan Paul
Ja, du kriegst eine Xbox, wenn du diesen Kanal abonnierst.
Ja, ja.
Sowas. Oder eine Chance auf eine Xbox.
Und das wurde ja schon irgendwie, was weiß ich, wie viele hunderttausend Mal wurde das klar gemacht, dass das eben nicht funktioniert, ne?
Ja, und dass es vermutlich auch Scam ist.
Ja.
Und das wird kritisiert, aber was viel schlimmer ist, ist das Glücksspiel von Minderjährigen. Der sitzt vor Kameras und macht Merch-Drops. Na, und kündigt das auch an. Und er sagt dann, wir signieren Merch für Leute und wir packen Sachen in den Merch rein. Und wenn du den kaufst. Das heißt, er schafft Initiativen, die Leute müssen dann oder wollen dann Merch kaufen, weil er sagt, in 5 Minuten packe ich $1,000 in das nächste T-Shirt. Dann vergisst er das aber und macht es in 10 Minuten. Dann sagt er, ey, wir müssen da übrigens, dann vergisst er Sachen wieder und packt, und dann ist so eine, dann kommt so eine richtig unangenehme Situation, wo er immer wieder Initiativen schafft, um sein Merch zu verkaufen, und das ausschließlich mit der Prämisse, wenn du Merch kaufst, hast du vielleicht einen 100-Dollar-Schein drin oder einen Samsung-Smartphone oder einen Earbuds oder einen MacBook oder das und das und das in einer es ist wirklich krank. In einer Frequenz, in der ich es nicht für möglich gehalten habe. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich war wirklich schockiert.
Und dann setzt er Millionen mit diesem...
Millionen mit dem Merch
um. Mit dem Merch um und packt ein paar Samsung-Handys ein. Und da wir einen
Mitarbeiter haben, rechnet er das auch vor. Der sagt halt legit, ja okay, also in diesem Giveaway hat er beispielsweise 50.000 Euro weggepackt und 1,5 Millionen Euro mit dem Merch gemacht. Und ich denke so, ach du Scheiße. Das ist so krass. Wir sind vollkommen dumm, dass wir das nicht wussten. Und das hat nichts mit gefakten Videos zu tun. Das interessiert mich gar nicht, dass der so ein bisschen CGI macht.
Ja.
Ich war bei dem Teil auch raus. Aber alles, was danach kam, ist richtig hart. Also richtig hart. Ich kann nur empfehlen, also dieses Originalvideo zu gucken. Oder ich habe da auch eine Reaction drauf gemacht.
Ja.
Weil ich saß genauso wie du und dachte, ja gut, dass er ein Fake-Video macht. Also das checkt man doch, dass da ein bisschen viel CGI drin ist. Aber was man eben nicht checkt, ist die Tatsache, dass viele der Videos halt gestellt sind. Viele der Gewinnspiele, an denen Leute partizipieren, manipuliert wurden, auch nachträglich in der Post-Production. Dass viele Gewinner, da geht's auch um Charity, die gesagt haben, hey, ich gebe das für Charity, das gar nicht für Charity geben. So, das ist so richtig, richtig unangenehm. Es gibt einen Mann, der da interviewt wird, der sagt, oh ey, Mann, ey, ich habe ja mal bei Mr. Beast Mist gemacht. Ich wünschte, wenn ich rückblickend gucken, wünschte, sie hätten mir mehr Zeit gegeben. Und ich so, hä, wieso mehr Zeit gegeben? Der hat 24 Stunden Zeit bekommen, um $1 Million auszugeben. Und hat das dann halt in 24 Stunden für Blödsinn ausgegeben und wollte aber eigentlich so, also das hat halt alles nicht funktioniert. Die haben ihn halt überfahren, so. Der hätte andere Sachen machen können und jetzt sitzt er halt da ohne Geld. Beziehungsweise mit deutlich weniger, weil das halt alles in irgendwelche sinnlose Scheiße gegangen ist. In den Tesla zum Beispiel. Hm. Oder in irgendwas. Also das ist halt, da sind sehr viele, sehr, sehr viele Kritikpunkte drin, die im Einzelnen vielleicht überschaubar wären. Aber die Kombination aus allen ist echt fatal. Also wirklich fatal. Und jetzt gibt's ein Statement von einem Mitarbeiter von Mr. Beast, der irgendwie in der Ideenschmiede sitzt. Oh mein Gott, und das ist sofort, oh mein Gott, Karl, it's not looking good, Alter. Mr. Beast hat demnächst einen Kick-Streaming-Vertrag, ich sag's, wie es ist. Das ist nicht gut. Das sieht alles ganz und gar nicht gut aus. Womit ich persönlich am meisten Probleme habe, ist logischerweise die Glücksspielinitiative. Alter, das war mir gar nicht klar.
Nee.
Der Typ hat auf seiner der hat ja so eine Schokoladenbrand, ne? Feastables.
Ja, die gibt's auch hier in Irland.
Ja, Bruder. Der hat legit ohne Mist auf seiner Webseite und auf Social Media geschrieben, und ich bin ich gottlos auf Mutter gegangen, sage ich ganz ehrlich, ne? Der hat geschrieben, ey, also wir arbeiten ja dran, wir suchen uns gerade Mitarbeiter, die das machen, aber wenn ihr in einen Walmart oder in einen ähnlichen Shop kommt und ihr seht, unsere Schokolade ist da und unordentlich, dann würden wir uns freuen, wenn ihr die für uns aufräumt.
Ja.
Und dann so ein kleines Tutorial. Ja, und wenn du dich fragst, wie du das machen kannst, und dann steht da schrittweise einfach, wie der den Leuten Arbeitsanweisungen gibt. Seinen Kinderfans.
Also no der sagt seinen Kinderfans, wie die in den Supermärkten die Schokolade umräumen.
Genau. Mm. Und die Schokolade umräumen und vor allen Dingen sie ordentlich machen. Und er sagt, sie sollen doch, er würde es auch nicht schlecht finden, wenn sie die Konkurrenz wegwerfen.
Ja. Die Hershey's. Ja.
Die Hershey's. Und ich dachte so, what the fucking hell, Bro? Hat der da gerade Kinderarbeit proklamiert? Und das in einer Art und Weise. Und weißt du natürlich, wie er das bezahlt hat, wie er es bezahlen wollte? Er hat gesagt, alle Leute, die das machen und davon ein Bild posten, haben die Chance, $5,000 zu gewinnen. Und es ist wieder ein Glücksspiel. Alter.
Oh, shit.
Ey, ich hab selten einen so glücksspiellastigen YouTube-Kanal gesehen. Und ich bin natürlich nicht der Typ, der viel Mr. Beast-Content guckt, weil das halt auch an Fünfjährige gebrandet ist.
Ja,
und so.
Ja, ja.
Richtig junge Leute.
Diese ganzen Challenge-Videos sind unerträglich.
Ich wünschte, ich hätte es gemacht, weil wenn ich es gemacht hätte, hätte ich erkannt, dass das halt einfach ein Glücksspielkanal ist. Und dann passt eine Sache. Hast du mein StumbleGuys-Video gesehen? Oder hast du davon mal gehört? Ich habe so ein StumbleGuys-Video gemacht.
Ich weiß gar nicht, was StumbleGuys sind.
Genau, wusste ich auch nicht. Aber ich habe eine kurze Erklärung. StumbleGuys ist ein Handyspiel, ne? Und
ja. Das
ist erstmal alles, was ich dazu sagen will. Aber ich habe damals auf YouTube bin ich auf so ein Video gestoßen, wo ein YouTuber und ein anderer YouTuber, zwei größere YouTuber, der eine heißt, glaube ich, Marvin und der andere heißt iCrimex,
ja.
Zusammen mit einem 9-Jährigen oder 10-Jährigen StumbleGuys spielen. Und jetzt klingt das ja alles sehr unschuldig, aber StumbleGuys ist, das ist Lootboxen öffnen.
Ja.
Und ich habe dann ein Video dazu gemacht, wie weird es eigentlich ist, dass da so zwei volljährige Männer vor der Kamera sitzen mit einem 9-Jährigen und mit dem zusammen 100 Euro Pack-Openings machen. In Hauptcontent. Das ist richtig unangenehm. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt rate mal, mit wem StumbleGuys eine richtig lukrative Partnerschaft gemacht hat.
Mit
Mr. Beast.
Mr. Beast, ja.
Ja, und dann wird ein Schuh draus, Alter. Mr. Beast ist der größte Kinder-Casino-Kanal, der existiert. Das ist mein Learning daraus. Mr. Beast ist ein Kinder-Casino.
Ja, okay, das ist irre. Crazy.
Das ist fucking irre. Und dann habe ich gelernt, dann dachte ich so, okay, aber diese ganzen Challenges, von denen manipuliert wurde, ja, so ist das im Fernsehen auch. Und dann kommt in dem Moment, wo ich das sage, kommt im Video ein Abschnitt, wie das eben im Fernsehen geregelt ist. Und ich dachte, holy shit, im Fernsehen ist das ja ultimativ hart geregelt. Im Fernsehen, wenn die Challenges machen oder so, Gaming-Shows, weißt du, so von wegen,
ja.
Du hast jetzt 50 Minuten Zeit, irgendeine Challenge zu lösen und dann kriegst du Preis X, wenn du es schaffst, als Letzter, ne?
Ja.
Im Fernsehen gibt es unabhängige Kommissionen und Leute, die das sicherstellen müssen. Es gibt eigene Regeln dafür, damit die Leute eben fair damit behandelt werden. Ja, bei Mr. Beast ist das halt eben nicht so. Der manipuliert seine Challenges halt on the fly, wie es ihm contentmäßig passt. Und darunter leiden halt dann einfach die Leute, die reingetrickt werden, dass abonniere Mr. Beast und die hast du Chance auf 2000 Euro.
Ja.
Also es ist richtig schlimm. Es ist wirklich, ich kann dir nur empfehlen, guck da noch mal rein, wenn du es noch nicht, und überspring den Anfang, weil da ist wirklich, ja, der faked seine Videos und so. Das ist egal.
Ja.
Der juicy Part ist, dass Mr. Beast einfach ein gigantisches Casino für Kinder ist.
Ja,
ist er ungelogen.
Ja, das
sehr
ist
bad.
Da ist,
Verstehst du, was ich meine?
Ja, das hört sich nicht gut an.
Nee, es hört sich wirklich nicht gut an. Es hat sich auch, und da muss ich ganz klar sagen, hochsensibel sein. Und wir saßen hier letzte Woche und haben gesagt, und ich schließe mich an, wir saßen hier beide und haben gesagt, ja, ich weiß ja gar nicht, ob es so ist, voll der Nette, oder? Macht ja eigentlich gut. Und das hatte ich auch ganz oft. Und jetzt kommt das Ding, jetzt kommen halt die Warriors und sagen, ja, aber der macht ja auch viel für Charity. Bruder, es spielt keine Rolle. Bruder, der erstmal profitiert er von Kinderarbeit und will von Kinderarbeit profitieren. Dann ist er fucking gigantischer Casino-Streamer eigentlich. Und jetzt ist die Frage, wie viel von dem willst du denn tolerieren, weil er auch was Gutes macht? Wir haben hier so ein klassisches Philanthropenproblem. Ja. Wir haben hier so Dr. Evil, der für ein Kinderkrankenhaus spendet, aber gleichzeitig auch irgendwie Ölbohrinseln betreibt. Weißt du, wie viel darf man denn haben? Was ist denn cool?
Ja. Das ist ja so, das Witzige ist, wenn man ja, weil du sagst, das ist ein Philanthropenproblem. Ich glaube, die beiden größten Philanthropen, die so derzeit eine Aufmerksamkeit genießen, sind halt Bill Gates und Jeff Bezos. Und ich so, ey, das sind jetzt nicht wirklich Menschenfreunde. Und da fängt's dann an, weißt du?
Ja,
so, weißt du, wenn du halt mehrere hundert Milliarden hast und dann mal 100 Millionen an ein gutes Projekt spendest, so, das ist halt, als ob wir, keine Ahnung, einem Wohnungslosen einen Fünfer in den Becher drücken.
Und dann kommen halt noch so Opferberichte, ne, so von Müttern und Vätern, die sagen, ja, also mein Sohn und meine Tochter, die haben irgendwie gesagt, sie wollen dieses Mr. Beast Ding haben und der hat da irgendwie einen Geldschein reingelegt und als das T-Shirt dann kam, war da nichts drin und dann haben die gesagt, ja. Also richtig traurige Geschichten auch, ne, also richtig sad.
Ja, es hört sich halt anders, aber das auf die Spitze treibt, was ja mit allen so ein bisschen gemacht wird. Du lässt sie arbeiten für das Versprechen, dass irgendwie die Chance besteht, ein besseres Leben haben zu können. Also mach das und mit ein bisschen Glück hast du die Chance, dass du dies oder jenes bekommst. Das ist crazy.
Ja, und was halt auch noch ein bisschen unangenehm war, was halt so einen faden Beigeschmack hinterlassen hat, wobei ich sagen muss, das ist halt so eine latente Verschwörungstheorie. Dieses Video, und Mr. Beast arbeitet ja auch uninsane viel mit YouTube zusammen, ne? Also der macht ja auch sehr viel YouTube-Kram und so riesige Brands. Mein Gott, dieses Video hat man schlecht im YouTube-Algorithmus gefunden. Ich habe das Video nicht mal gefunden, obwohl ich explizit danach gesucht habe.
Ja.
So, da gibt's halt jetzt den Vorwurf, dass das geshadowbannt wurde. Wobei ich glaube, dass es halt eher so eine Verschwörungstheorie ist und der Algorithmus das vielleicht wegen Mass Reporting oder so rausgeschmissen hat. Das kann ja auch sein, ne? Da gibt's ja so, wenn viele Leute, ich gehe davon aus, Mr. Beast hat extrem viele Fans.
Ja.
Und wenn die ein Video tausendfach reporten, dann wird der Algorithmus automatisch sagen, ja, dann gucken wir uns vorher lieber mal an, bevor ich das weiterempfehle. Deswegen wird es dann irgendwie raus sein. Ich halte das eher für realistischer, aber das hat zumindest einen faden Beigeschmack hinterlassen. Ne? Allgemein, alles daran. Man kann nicht sagen, dass Mr. Beast einer von den guten Jungs ist. Ist er nicht. Ist er nicht. Das ist er in meinen Augen nicht. Ist er ganz und gar nicht, Alter. Holy fuck.
Nee, die Frage ist halt, wie viel nimmst du in Kauf oder wie viel kannst du in Kauf nehmen dafür, dass dann jemand auf der Habenseite Gutes tut und
ja. Ich habe das einfach
I don't fucking know, Alter, das ist halt echt mies.
Ja, Kinderglücksspiel jetzt mal dahingestellt, aber ich habe einfach die provokante Frage gestellt für Leute, die das verteidigt haben, das möchte ich hier auch nochmal machen. Wie viel Kinderarbeit ist denn okay?
Ja.
Also wie viel ist ein Kinderarbeitsproblem, ist das in Ordnung? Also wenn man einmal Kinder in Walmart schickt, um die Schokolade umzustaffieren und dann Mitarbeiter anfragt und so und die dann eventuell unbezahlte Kinderarbeit, also ist das okay? Wie viel Kinderarbeit kann denn ein guter Mensch machen? Weißt du?
Ja, so. Du darfst ja nicht vergessen, so, das ist, Kinderarbeit ist natürlich, verstehen natürlich alle Leute ein bisschen was anderes darunter, ne? Also Kinderarbeit heißt es in dem Fall nicht, dass da irgendwie, keine Ahnung, tausende Kinder mit einem gültigen Arbeitsvertrag in so einer Fabrik irgendwelche Nike-Oberteile nähen, sondern Kinderarbeit ist eben auch, wenn du Kids erzählst, mit dem Versprechen, dass die Chance besteht, irgendwie Geld verdienen zu können, in einem Tesco oder in einem Walmart Schokolade umzuräumen. Ja. Also das hat wahrscheinlich ich glaube, man unterschätzt die Leute, die das nicht so wirklich vernünftig einordnen können, dass das eben tatsächlich Kinderarbeit ist. Sind die Leute, die unterschätzen, wie viel Macht und Einfluss man als Influencer hat, wenn man so ein Millionenpublikum hat. Da sind wahrscheinlich ungelogen hunderttausende Kids in Walmarts unterwegs gewesen und haben da nebenberuflich Mr. Beast Schokolade sortiert, wann immer sie die Zeit hatten.
Ja, es sind alles, das sind auch eben nur die Hauptdinger. Was, also da gibt's halt noch so viele Nebenkriegsschauplätze. Beispielsweise, kannst du dich an diese ganzen Mystery-Boxen erinnern, wo damals diese digitalen Mystery-Boxen, so wo damals Ricegum und sowas Häuser versprochen haben und
wo du Häuser und Autos gewinnen konntest, wie diese CSGO-Loot-Cases da.
Ja, die Mr. Beast hätte da gerne mitgemacht. Sein Manager hat ihn nur rausgeredet. Kein Joke. Mr. Beast, es gibt ein Interview, wo der Manager, ehemalige Manager von Mr. Beast sagt, irgendwie habe ich ihm dann rausgeredet und er hat das nicht ganz verstanden und ich musste dann halt wirklich rein und sagen, hey, das können wir nicht machen, weil das ist obviously fucking Scam. Der Manager wurde dann aus unerfindlichen Gründen irgendwann entlassen, aber es spricht auf jeden Fall alles in allem ein sehr unangenehmes Bild. Es ist ein sehr unangenehmes Bild. Sehr, sehr unangenehm. Also, um auf meine Aussage von letzter Woche zurückzugehen, es scheint doch, Mr. Beast scheint doch kein guter Mensch zu sein. Oder zumindest keiner von den guten YouTubern. Menschlich lasse ich das jetzt mal außen vor, weil man kennt ihn einfach nicht. Aber der YouTube-Charakter Mr. Beast ist auf jeden Fall nicht einer von den guten,
Alter. Naja, der YouTube-Charakter kann einer der guten sein. Ich glaube, er ist der Mensch dann eher. Zumindest doppelt irgendwie nochmal von der anderen Seite zu betrachten ist. So letzte Woche, letzte Woche gesagt haben, konzentriert sich ja auf die positiven Dinge, die ihr ja eindeutig erzielt. Aber du kannst eben positive Dinge tun und du kannst ein positives Mindset haben und du kannst Dinge verändern wollen. Aber die Frage ist immer, zu welchem Preis? Ja? Das ist ja immer so dieses, ich habe kein Problem damit, wenn du irgendwelche erwachsenen Trottel verarschst, um dann damit Gutes zu tun. So, das ist mir relativ egal. So, insbesondere wenn es sich irgendwie um so Firmen dreht oder so, mach halt, was du willst, ne? Mach, womit du durchkommst. So, das, I'm not your judge. Aber diese Glücksspielscheiße, mit der ja Logan Paul groß geworden ist und dieses ApoRed-Gelaber, oder das ist ja eigentlich alles Logan Paul-Gelaber, das hat ja alles Logan Paul irgendwie reingebracht. So, abonniert diesen Kanal und ihr könnt innerhalb der nächsten 24 Stunden eins von 500 iPhones gewinnen.
Ja, ja.
So, das wird halt jetzt schon millionenfach debunkt, dass das eben kompletter Quatsch ist. Und das Konzept dieser Kanäle ist ja, dass die diese Gewinnspiele in so einer Taktrate veranstalten, dass es für jeden unmöglich wird, da irgendeine Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Also du hast noch nicht mal Bock, das zu exposen, weil es so unfassbar viel ist.
Ja, du kannst es halt auch einfach gar nicht, kaum bis gar nicht verifizieren.
Nee, du kannst es gar nicht verifizieren. Also du kannst halt sagen, ja hier, der hat nichts bekommen und der hat nichts bekommen. Und dann kommt die Gegenseite und sagt, ja, wir machen halt 200 Millionen dieser Gewinnspiele und hier haben wir es verschickt und hier haben wir es verschickt. Und außerdem machen die dann ja in den meisten Fällen so ein Ding, wo die so einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr dann die Preise übergeben und das dann in Videoform machen, um ihren Shady Business irgendwie zu validieren. Also die machen jedes Spiel, machen die so ein Gewinnspiel und versprechen dir, ja, bei einem Abo kriegst du ein iPhone und nach einem halben Jahr machen sie dann ein Video, wo sie mal einen Tesla verteilen und iPhones verteilen und so, damit die Zuschauenden denken, ah, guck mal hier, das ist echt alles legit.
Ja, es ist bitter.
Mega bitter, mega bitter. Echt mies.
Ist sehr, sehr bitter. Also das hat auf jeden Fall einen sehr unangenehmen Nachgeschmack. Und da ich jetzt schon gesehen habe, dass es ein Dreiteiler wird, Alter, ich will gar nicht wissen, also das ist so hart. Also es ist wirklich hart. Das ist, eieiei. Macht euch frisch, Alter, da wird bestimmt noch was kommen, ey. Ich bin auf jeden Fall jetzt drauf aufmerksam geworden und ich war vollkommen schockiert und ich bin vollkommen uninformiert gewesen, muss ich sagen. Also was das angeht, ich war einfach nicht informiert. Ne? Muss ich auch eingestehen, ne?
Ja.
Kann die Ahnung machen.
Ja, dazu Mr. kommt Beast. Ja jetzt diese, also es war so ein One-Two-Punch. Das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ist die Geschichte um Ava Tyson.
Ja, ja, oder Ava Tyson, genau jetzt.
Ja, Ava Tyson, die wohl bekannt ist, dass sie.
Also, oh, das ist richtig übel.
I don't know, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, weil. Du musst, also eine Sache, die man an der Stelle nicht vergessen darf, ist, dass gerade in Amerika der Vorwurf der Pädophilie einer ist, der grundsätzlich queeren Menschen gegenüber vorgebracht wird. Ne? Also
er wird auch sehr heftig rumgeworfen, Alter.
Ja. Das darf man wirklich nicht vergessen. So, das ist dieser vorgeschobene Kinderschutzaspekt, den du quasi von jedem regressiven Menschen auf diesem Planeten bekommst, wenn er über queere Menschen spricht, gerade über Transmenschen. Ja, ja. Die machen das nur, um in die Umkleiden reinzukommen. Die machen das nur, um an Kinder ranzukommen. So dieser Pädophilie-Vorwurf ist ein ganz furchtbarer. Da muss man sich wirklich, du musst dich quasi gegen Pädophilie-Vorwürfe wehren in dem Moment, wo du eine Regenbogenflagge irgendwie hast. Und das ist in Amerika noch sehr viel schlimmer, als das in Deutschland der Fall ist oder so allgemein in Europa. Jetzt kann man aber in dem Fall nicht so wirklich negieren, dass da anscheinend eine sexuelle Präferenz da zu sein scheint, die sich in einem, in meinen Augen, super weirden Bereich befindet.
Oh ne? Ja, Alter, hier diese Lolli-Scheiße.
Diese,
ne?
Lolli-Scheiße,
Alter, das ist richtig abgefuckt, Bro.
Und I don't know, wie du das siehst, aber ich finde das halt nicht nur weird, sondern ich finde, sowas gehört verboten. Ne?
Also, ja. Das ist so. Ja, absolut. Also ohne da jetzt in so viele Details reinzugehen, aber es gibt halt künstlerische Aspekte. Also, oh, fuck, Alter, wie macht man das denn jetzt?
Es gibt Zeichnungen, also und so Animes oder so Zeichentrickserien, ja, oder so, wo ein massiver Fokus eben auf das Alter der Akteure gelegt wird.
Und es ist halt einfach Weep CP, Alter. Es ist einfach, ja. Das ist halt einfach gezeichnete CP, ne? Das ist so krass. Es ist gezeichnete Kinderpornografie, könnte man sagen.
Ja.
Ja. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Und
da gab es einen Aufhänger, dass da eben auch Konversationen stattgefunden haben mit einem Zehnjährigen oder einer Zehnjährigen. Ich weiß, ich habe das Geschlecht ist mir jetzt in dem Fall scheißegal, auf jeden Fall mit einem Kind. Und da hat sich jetzt dann das mittlerweile volljährige mutmaßliche Opfer dann auch gemeldet und hat gesagt, nee, also da ist nichts passiert und das war alles nur so auf einer Ebene von so edgy Sprüchen.
Edgy Jokes,
ja. Und edgy Jokes und wo ich bin halt so 36, denke mir so, ja, auch edgy Jokes sollte man halt so in dem Bereich mit Kindern nicht machen. Also
vor allen Dingen, also ich weiß nicht, was ich meine, ich war aber so, also so, Alter, ich glaube, es war 14 oder so, aber Bruder, welcher Mitte-20-Jährige schreibt denn solche Scheiße mit einer 14-Jährigen oder so? Was? What the fuck are you doing?
Yeah.
So, what the fuck are you, what are we talking about? So, was ist denn los? Hä? Das ist ja überhaupt nicht zu rechtfertigen, in keiner Form. Und das hat, oh Gott, das hat Maßstäbe entwickelt, ne? Es ist richtig unangenehm. Es ist richtig unangenehm.
Ja.
Und es ist halt leider, was zusätzlich unangenehm ist, ist, weil es genau in diese Stereotype der transfeindlichen konservativ-rechten reingallert, ne? Ja. Also wirklich. Das ist so richtig der, ja, da kommt halt ein Andrew Tate jetzt, da kommen halt wirklich die Akteure, die menschenfeindlichsten Akteure überhaupt, kommen jetzt und ziehen sich da jetzt halt hoch und sagen, ja, wir haben es euch ja gesagt. Das ist jetzt der Tenor daraus. Der Tenor ist, ja, wir haben es euch ja gesagt. Und ich denke, Alter, ihr dreckigen Wichser, ihr seid so kleine menschenfeindliche Bastarde, echt ohne.
Das ist eben die Instrumentalisierungsebene dahinter. Also du nimmst dann sowas natürlich mit Kusshand entgegen, wenn du so ein bisschen regressiv oder gar rechts unterwegs bist. So die wollen das halt als Perversität abstempeln und die wollen diese Perversität so gut wie möglich auch in der bürgerlichen als ekelhaft darstellen, und das klappt eben am besten, wenn du sagst, ja, die sind alle pädophil. So, ich muss immer dazu sagen, man tut sich auch selbst keinen Gefallen, wenn man diese Anime-Weep-Scheiße, wenn man da partizipiert und wenn man das verteidigt.
Wir müssen mal kurz, also, das hat ja nichts mit klassischer Anime-Weep-Scheiße zu tun. Also, ich glaube, wir müssen da ganz kurz, es gibt so viele Leute, die Anime krass finden, aber diese Lolli-Kacke ist halt wirklich Child-Porn, Alter. Es ist einfach, das kann man nicht verteidigen. Du sagst es richtig, aber wir müssen es differenziert darstellen. Das heißt nicht, dass, sonst machen wir den gleichen Fehler, weißt du? Das heißt nicht, dass alle Leute, die Anime geil finden,
nein, um Gottes Richtung, Willen.
Gottes Willen nicht, nee. Es heißt einfach nur, es gibt dieses Segment und das ist offensichtlich disturbing as fuck. So.
Und da gibt es Grauzonen, ne? Und gerade diese Grauzonen sollte man nicht bedienen. Also ich bin jemand, ich gucke kein Anime. Ich habe da bedauerlicherweise, also mir ist wahrscheinlich richtig viel guter Shit entgangen, aber ich kann so mit gezeichneten Kram nichts anfangen. Ist nur so ein Ich-Ding. Mir ist das egal, ob ihr das guckt. So, wenn ihr Animes guckt, ist mir das total scheißegal. Mein Bruder guckt irgendwie sein Leben lang Animes und also mir ist das wirklich egal. Ich bin kein ich bin kein Aktivist gegen Animes. Nee. Aber wenn du als jemand, der nichts mit der Szene zu tun hast, teilweise auf die Zeichnungen der Charaktere stößt und gerade auf die Fanszene dahinter, dann wird dir schon ein bisschen mulmig. Also mir wird da sehr oft sehr mulmig, weil man kann ja nicht negieren, dass es da so Zeichenstile gibt, die schon auf eine sehr kindliche Darstellung abzielen. So gerade die Gesichter sind sehr kindlich, die haben oft sehr zierliche Menschen, die dann aber gerade als weiblich gezeichnete Charaktere unfassbar riesige Titties haben. Und wenn ich so ein gezeichnetes Kind sehe mit riesigen Möpsen und ich dann und das muss noch nicht mal überaus sexualisiert dargestellt sein in dem Anime selbst, aber dann die Fanart-Szene drumherum, ist halt Shits and Giggles, ne? Also da ist dann komplett Eskalation.
Und ich denke, daraus resultiert auch diese, da gibt's ja hier diese Ava, diese Chatlogs, die da rausgekommen sind, ne? Nee. So von wegen die unglaublich weirden Discord-Nachrichten, die Zusammenhänge, die ja, ich füge das meiner Sammlung hinzu und so ein Scheiß. Dann Künstler, die damit in Verbindung gezogen würden, die von der Kunstschule geflogen sind, weil sie so weirde Scheiße gemalt haben, ne? Das ist so richtig abgefahren, Alter. Ne? Also da werden Kommentare ausgegraben. Also, oh nee, Alter, ey, wirklich. Es ist, also man kann das nicht anders sagen, aber in diesem Fall sieht es halt wirklich danach aus, als würde man irgendwie, als hätte man irgendwie so ein Ventil oder so eine Realisierungsform von Kinderpornografie geschaffen. So, das ist wirklich, das ist crazy, Alter. Ja. Und ich weiß gar nicht, ich persönlich weiß gar nicht, wie die Verbotslage dazu aussieht.
Ey, mir persönlich ist es scheißegal, wie die Verbotslage dazu aussieht.
Wie ist das denn?
Für mich gehört das also, alles verboten.
Ja, genau, ja. Aber ist das denn verboten?
I don't think so.
Es sollte verboten sein, auf jeden Fall.
Es sollte verboten sein, also ich sehe das ja auch so, weil du tust damit ja auch Pädophilen keinen Gefallen. Weil Pädophilie ist ja im Kern ist das ja etwas, das behandelt gehört. Also es gibt ja diesen entscheidenden Unterschied, den man auch nur schwer, also darüber zu sprechen, ist immer sehr, sehr schwer, weil pädophile Verbrechen ist so ziemlich das Schlimmste, was du tun kannst. Also es ist wirklich terrible, das ist horrible.
Ja.
Und Pädophilie absolut, ja. ist eine Erkrankung, eine Störung, die behandelt gehört, für die du aber im Kern nichts kannst. So, und jetzt haben wir diese große Dissens im Sein, dass wir auf der einen Seite pädophile Straftäter aufs Übelste verurteilen sollten und wo es, glaube ich, niemanden gibt, der sich so, egal wie liberal er ist, egal wie progressiv er ist, es gibt, glaube ich, kaum welche, die da nicht schon mal mit sich geringt haben, ob die Todesstrafe nicht doch sinnig ist. Weißt du?
So klassische Polofahrer, wo man hinten einen Sticker sieht, und dann drauf, Todesstrafe für Kinderschänder. Und du denkst dir, okay.
Und du denkst dir dann so, ich weiß, wo das herkommt. So, ich, weißt
I'm
du?
No way coming from. Ja.
Und dann.
Es ist absurd. Es ist
crazy. Aber du darfst halt nicht diesen Fehler der allgemeinen Stigmatisierung machen, weil das sorgt dann, wenn du wirklich Opfer verhindern willst, dann müssten wir Pädophilie gesellschaftlich entstigmatisieren. Und damit meine ich nicht Angebote schaffen, auch nicht in gezeichneter Form, sondern wir brauchen halt die Möglichkeit, dass sie sich in Behandlung begeben. Ne?
Dass sie behandelt werden.
Ja, dass sie behandelt werden. Und dann hast du wieder Leute und die kommen dann aus so einer mega liberalen Ecke. Also so schon so, I don't know, wie man sowas denken kann, aber die sind ja große Verfechter von diesen gezeichneten CP-Geschichten. Was? Weil sie sagen, so können Pädophile eben ihrer Neigung nachgehen, ohne reale Opfer zu verursachen.
Aber manifestieren die da nicht erstmal ihre Neigung und es könnte genauso gut zu realen Opfern führen? What the fuck?
My thinking. So, ich dachte mir, ey, guck mal, du musst das ist eine Neigung, die gilt es zu unterdrücken und auszulöschen. Ja. Also sorry to say that, aber wenn du pädophil bist, bist du nun mal gefickt. So, das tut mir sehr leid für dich, tut mir wirklich sehr leid für dich, aber du bist halt nun mal gefickt. So, ja. Und ich für mich persönlich ziehe meine moralische Grenze bei der Auslebung dieser Neigung, und zwar egal wie und egal wo. Ob das irgend so eine abgefuckte Kindersexpuppe ist, ob das irgendeine gezeichnete Pornografie ist oder ob es, und vor allem, ob das dann eine Realopfer verursachende Industrie ist, die ja ebenfalls existiert.
Ja.
Das gehört für mich alles irgendwie in einen Topf, und ich möchte das alles verbieten, und wenn das nicht verboten ist, dann gehört es verboten.
Ja, ja, true.
Mhm. Und das ist, und da hast du eben diesen weirden Grau, diese weirde Grauzone, wo du Charaktere hast, die kindlich gezeichnet sind, die dann gerade in der Fanart übersexualisiert wird. Und da fällt es mir schwer, das zu verteidigen. Ich finde es immer sehr, sehr weird, wenn so Anime-Fans große Anhänger von diesen Charakteren sind und sagen, ja, du musst aber die Original Art von der Fanart unterscheiden und so. Und ich denke mir so, nee, Kind, das sollte man nicht machen. Da sollte man für sich eine Grenze ziehen.
Es ist natürlich, jetzt ist die Frage, ne? Was ist denn, wenn aus irgendeinem Cartoon oder so einem Dings, also irgendeinem, wer weiß was, irgendwelche Leute dann halt da Inspiration rausnehmen und dann halt so eine Scheiße draus machen?
Du meinst das Pippi Langstrumpf, die Pippi Langstrumpf-Misere. Pippi Langstrumpf, ein geliebter Kindercharakter. Was, wenn jetzt irgendeine verirrte Seele anfängt, pornografisches Material über Pippi Langstrumpf
zu erstellen? Ich wusste gar nicht, dass es dafür eine Misere gibt, ehrlich gesagt.
Aber ich habe mir gerade ausgedacht.
Die Pippi Langstrumpf, das Pippi Langstrumpf-Paradoxum.
Ja, ja, das habe ich mir gerade ausgedacht, aber das ist, ich kann es, glaube ich, anhand davon relativ, für mich zumindest, sinnvoll erklären, weil es gibt für mich einen Unterschied, ob es vereinzelte Verwirrte gibt oder ob das eine etablierte Fanculture ist.
Ah, okay, verstehe.
Weißt du, was ich meine?
Und also du meinst, dass es, ob das Gang und Gäbe ist oder ob das, also okay.
Ja, ja. Und ich glaube, dass bei diesen gezeichneten Anime-Charakteren kann und sollte und muss man davon sprechen, dass es eine fest etablierte Fan-Culture gibt, die sich eben um die Sexualisierung dieser Charaktere dreht.
Ah, Bruder.
Und die gibt es überall, ne? Wie heißt es? Rule 34? Rule 37? Irgend sowas?
There's
porn of it? Hier, Rules of the Internet. Rule nach Schlag mich tot, und hier ist einfach nur There's porn of it. Also egal was existiert,
es gibt Porn. Okay.
Also es ist egal, welcher Charakter, egal welcher Videospielcharakter, egal welcher gezeichnete Charakter, egal welche Person, irgendwo im Internet wirst du pornografisches Material dazu finden. Egal was es gibt Porn davon. So, und das stimmt. Aber da gibt es eben einen enormen Unterschied zwischen der vereinzelten, verwirrten Sexualisierung von Charakteren und einer etablierten Fanculture, die sich genau darum dreht, eben diese Charaktere sexuell darzustellen. Und da hast du in der Anime-Szene meiner laienhaften Beobachtung schon eine ganze Menge von. Also wenn ich teilweise sehe, welche Charaktere so verteidigt werden von Fans, und wenn du Pippi Langstrumpf googelst, ne, dann ist das Erste, was du findest, nicht Porn. Wenn du diese Charaktere googelst, ist das Erste, was du findest, echt edgy Fanart.
Puh.
So, und da ist dann der Punkt, wo man sich Gedanken machen sollte, irgendwie. Und ja, warum ich das überhaupt angesprochen habe, ist jetzt nicht, um irgendwie eine Brücke zu schlagen zwischen Pädophile sind trans und trans sind Pädophile, ganz im Gegenteil, ist eben nicht der Fall. Eins hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Die nutzen nur diese, ich sag jetzt mal Einzelereignisse und Einzelfälle, nutzen die immer wieder aus, um die Geschichte zu spinnen und dann ihre Menschenfeindlichkeit zu verbreiten. Aber in dem Fall haben wir nun mal jetzt einen Einzelfall, wo man davon ausgehen muss, und jetzt wird die Brücke geschlagen, dass Mr. Beast das mitbekommen hat, irgendwie. Die sind relativ eng seit mehreren Jahren, und der war ja jetzt nicht, also der hat die Neigung sie hat die Neigung nicht gut versteckt.
Ne? Ja, da gibt's teilweise diese Videos, wo die Poster überall hängen und so ein Scheiß, ne? Also, oder wo das Poster, wo ein so ein sehr explizites Poster diesbezüglich irgendwo hängt, und das, also, boah, Alter, das ist richtig bad, ne?
Ja, und wenn du das jetzt halt, und da bröckelt halt derzeit jetzt so alles so ein Stück weit, ne?
Boah, weiß ich nicht. Also das ist wirklich, diese Advertising-Sache ist wirklich ein Clusterfuck, ne? Das ist wirklich ein Clusterfuck. Und das ist so, so schlimm auch für die ganze transidentitäre Gemeinschaft, weil das wird eine Grundlage sein, um vielen Leuten das Leben sehr viel schwerer zu machen.
Ja. Ja.
Und das ist fies Batman, Alter. Das ist fies Batman, sag ich, wie es ist.
Ich musste niesen. Oh, ja, das ist terrible. Das ist terrible. Ja. Und das kriegst du natürlich nicht hin, ne? Also wenn du so in der bürgerlichen, so die Bürgerliche kennt sich überhaupt nicht aus. Also die hat ja auch kein Interesse daran, sich mit Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. Und die kriegen dann immer nur die polarisierenden Einzelfälle mit. Und je mehr dieser polarisierenden Einzelfälle, weil das sind auch die einzigen, die breitgeschlagen werden medial, sie dann mitbekommen, desto gefestigter wird dann das Bild. Und so verbindet, so schafft man es, dass dann bürgerliche, unbeteiligte Pädophilie und Transidentitäten in ihrem Kopf miteinander verbinden.
Ja.
Ja. Ich hab...
Fuck me, Alter.
Weitere Vogue-Skandale der Woche, die... Es ist Olympia.
Oh. Vogue-Skandale der Woche?
Ja. Es ist...
Oh, wir brauchen eine Kategorie dafür, Alter.
Nee, um Gottes Willen,
Vogue-Skandale der Woche.
Ich bin echt durch, Alter. Ich hab letzte Woche habe ich ein Video gesehen, wo das politische Spektrum so erklärt wurde. Es gibt Rechtsextremisten, dann gibt es gemäßigte Rechte, dann gibt es gemäßigte Linke oder liberale Linke und dann gibt es Woke. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, okay, und wo sind die Linken jetzt? Also wo auf dem Bild, wo genau sind jetzt auf dem Bild die Linken in diesem Spektrum? Weil
Die sind in den Woken drin.
Ja,
die sind ja alles. Die Woke ist auch die Mitte. Die Woke ist alles, was gerade mal ein bisschen Woke ist. Das muss man schon verstehen.
Ja, hätte mich auch, also wenn das von einem Rechten gekommen wäre, hätte ich auch gesagt, ja, okay, I get that point, ne? So, ihr seid halt Trottel.
Aber von wem ist das gekommen?
Aber es kam von der Linken. Deswegen war ich
ein bisschen, wait, what?
Ja, deswegen war ich ein bisschen überfordert. Vielleicht war es nur so auf dieser Metaebene, so nach dem Motto, so, das ist, so sehen das Rechte kann auch sein, weiß ich nicht. Aber deswegen ist so eine Woge-Kategorie wahrscheinlich eher, ich verhalte ja sowieso den Begriff Woge für komplett
Woge ist halt komplett, also, come on, Bro, wenn du unironisch Woge als Begriff nutzt, dann bist du halt einer rechten, dann, also bist du halt einfach so einer rechten Meinungshoheit aufgefahren, wo halt einfach, die halt alles benutzen dafür. Also das ist für mich ein Scherzbegriff, den ich benutze, um Leute, die das als unironischen Scherz, Nicht-Scherzbegriff benutzen, um mich über die lustig zu machen, Alter.
Ja, und so Rechte, Rechte und Bürgerliche kriegen es ja auch nicht mal hin, das irgendwie differenziert zu kritisieren, so was du ja tatsächlich machen könntest, ne? Du könntest dich ja tatsächlich hinstellen und diesen ganzen und vieles davon nicht auf so eine unfassbar quatschhafte Art zu kritisieren. Du könntest zum Beispiel sagen, dass dann ein sehr maximal reformistischer, sehr identitärer, sehr ich-bezogener Kampf um eher unwichtige Dinge geführt wird. Also, wenn du dein Leben dem Mikrofeminismus widmest, dann, ich hatte das nur so im Hinterkopf, was Mikrofeminismus ist. Das ist, wenn du als Frau Männer anrempelst. Zum Beispiel. Oder dich breitbeinig in die Bahn sitzt und so.
Was ist denn jetzt schon wieder Mikrofeminismus?
Ja, das ist, wie gesagt, so das sind so Dinge, die, wenn man da seinen Fokus drauf setzt, dann gäbe es, wenn das eine breite Bewegung wäre, tatsächlich wahrscheinlich berechtigte Kritik. Aber, und jetzt kommt der Kicker, das ist halt total egal. Also das sind nicht viele. Und das ist total egal und es juckt niemanden und niemand sollte darüber sprechen und das sollte auch nicht behandelt werden, weil diesen Kulturkampf kannst du nur verlieren. So, den kannst du nur verlieren, weil die Bürgerlichen die haben da kein Pferd im Rennen, ne? Denen ist das egal. Die haben da keinen Bezug zu. Und so ähnlich war es jetzt auch bei dieser Debatte rund um die Olympia-Eröffnung. Hast du die mitbekommen?
Wait a minute. Da war irgendwas mit die religiösen fundamentalen Christen sind ausgerastet.
Ja, alle sind ausgerastet. Irgendwie haben alle zu Gott gefunden letzte Woche. Weil
alle zu wenn es gottlos wird, bin ich an der richtigen Adresse. Jetzt wird's let's go, bro.
Keine Ahnung, ob die alle queer gewesen sind, kann ich dir gar nicht sagen. Aber zumindest ein Großteil also es war in etwa so, als ob ein CSD da aufgelaufen ist und dann das letzte Abendmahl nachgestellt hat. Und da sind natürlich alle komplett auf die Barrikaden gegangen. Um Gottes Willen. Olympia ist woke geworden. Jetzt sind die auch wieder da. Jetzt ist da auch auf einmal woke. Und dann machen die sich auch noch über Jesus Christus lustig. Und das geht doch gar nicht. Und alle regen sich über so einen unwichtigen Scheiß auf. Über
Jesus Christus lustig? Alter, ihr Bruder, Glauben ist so eine weirde Scheiße. So, es ist so fucking weird. Hast du mal in die aktuelle Arte-Dokumentation der radikalen, fundamentalen Evangeliken reingeschaut?
Oh nee, aber ich wollte das schon machen, ja.
Ja, do it. Ich werde es mir heute im Stream reinziehen. Ich habe kurz ein bisschen durchgeskippt und ich kann dir sagen, Alter, die haben nicht mehr alle Latten am Zaun, die Spinner.
Ja.
Bruder, das ist wirklich so, wenn vor 3000 Jahren Herr Tolkien gelebt hätte und der hätte Herr der Ringe geschrieben oder Hobbit, dann hätten die 2000 Jahre später dieses Buch gefunden und würden sagen, oh ja, wir würden alle Frodo anbeten. Ihr seid fucking vollkommen irre. Also wirklich, die Leute haben nicht alle Latten am Zaun. Wirklich. Ich meine, Glauben ist sowas Intimes und sowas Persönliches, was mit Fragen, die man nicht beantworten kann und Problemen der Gesellschaft und Problemen, die man auch selber hat, was halt echt helfen kann. Aber diese Übertreiber, ne? Die Leute, die denken, sie müssen jetzt in Gemeinschaften irgendwie den anderen Glauben bekämpfen. Bruder, ihr habt nicht alle. Oder ihr habt einfach nicht alle Latten am Zaun. Digga, ihr habt nicht alle Latten am Zaun.
Das ist die Institution irre dahinter. Also das ist, ja, ich sehe es ja mit dem Glauben so, war ja auch eine Zeit lang in meinem Denken eher so ein bisschen verbietet den Quatsch einfach und dann haben die Probleme sich gelöst. Aber du löst natürlich keine Probleme, wenn du Dinge verbietest. Und bei Glauben kannst du das auch nicht machen. So, du musst den Leuten einfach, du musst dir angucken, warum es Glauben überhaupt gibt und gab. So. Und Glaube und Religion geben dir ein Versprechen auf ein lebenswertes Dasein nach dem Tod. Also, lass dich quälen, lass dich buckeln. Du musst die ganze Scheiße irgendwie über dich ergehen lassen. Und wenn du stirbst und ein braver Buckler warst, dann kriegst du halt ein schönes Leben nach dem Tod. Und das ist Religion. Und das wird dann verbunden mit Institutionen, die das eben zur Machtmanifestierung nutzen.
Zum Kontrollen.
Da geht es einfach nur um Kontrolle. So, das ist wie Nationalismus, das ist einfach Identität umsonst. Die kriegst du einfach, da musst du nichts für können, da musst du nichts für sein, da musst du nichts für tun. Du kriegst halt einfach umsonst eine Identität. So, Deutsch, Christ, Muslim, wie auch immer, alles der gleiche Quatsch. Die Leute, die damit versuchen zu mobilisieren, sind Rattenfänger. Ich bin ein riesiger Fan davon, den Menschen eine Welt zu geben oder für eine Welt zu kämpfen, die diese Hoffnung auf ein gutes Leben nach dem Tod unnötig machen, weil das hier und jetzt lebenswert ist. So, und dann hast du auch automatisch sehr viel weniger Gläubige, sehr viel weniger die Glauben zum größten Teil ihrer Identität machen. Und auch da muss man ja differenzieren, wie du gesagt hast. Wenn du gläubig bist und du tust niemandem irgendwas, so dann, so who cares? Wirklich, so wen juckt's? Aber es sind die Kirchen dahinter, die halt wirklich problematisch sind.
Es ist das Instrument, das die Kontrolle ausübt. Ja. Und deswegen gehört Glauben erstmal immer säkulär, kein politischer Einfluss für Religion, niemals. Und kein Staatseinfluss für Religion, niemals. Die persönliche Entscheidung oder die vielleicht auch in Gruppenentscheidung an irgendwas zu glauben, was dir halt Sicherheit, Kraft und irgendwie auch Lebensfreude gibt. Ey, do it, ich bin doch der Letzte, der das nicht will. Ich will einfach nur keine kontrollierende Instanz, die damit unterdrückende Maßstäbe, Regeln und Kontrolle halt eben für Leute ausübt, die das für sich entschieden haben, dass sie glauben. Und sowas gibt es halt leider in allen Religionen irgendwie, ja. So, ob du nun dich der Scharia unterwirfst, vollkommene Psychose, oder ob du sagst, ja, ich macht das in anderen Glauben eben mit der Kirche. So, es ist, Bruder, das ist, das, wo sind wir denn hier? Wir haben doch nicht alles, was die Menschheit geschaffen hat, doch nicht gemacht, um uns immer noch diesen Strukturen zu unterwerfen. Diese Strukturen gehören bekämpft, diese Strukturen gehören abgeschafft, diese Strukturen gehören aufgebrochen.
Ja, ja, ganz ja, ist klar. Ist eine perfekte Form, harmoniert, also Religion harmoniert unfassbar gut und nicht nur harmoniert, sondern ist halt mit Begründer vom Patriarchat, so Kapitalismus und Religion funktioniert wunderbar miteinander. Mir fehlt das Wort, ist ja auch scheißegal. Also es ergänzt sich sehr gut. Sagen wir, es ergänzt sich sehr gut.
Symbiose wahrscheinlich.
Genau, genau. Und das gehört irgendwie zerschlagen. Und du kannst sowas aber nicht für Gläubige zum Ausdruck bringen, weil dann passiert halt die Kacke, die immer passiert, wenn man sagt, Religion ist jetzt eher so ein ziemlich fragwürdiges Machtkonstrukt, so wie jedes Machtkonstrukt, weil dann hast du halt Gläubige, die sich dann privat und persönlich auf den Schlips getreten fühlen und dich für den Letzten halten und dir die Kehle durchschneiden wollen.
Also das wollen sie so oder so. Also glaub mir, ich äußere mich dazu jetzt schon eine ganze Weile und was ich schon für absurde Tötungsabsichten in schriftlicher Form bekommen habe, kannst du dir nicht vorstellen. Shame,
heftiger als von Rechtsradikalen.
Ja, heftiger als von Rechtsradikalen, also viel tatsächlich.
Die werden richtig wütend. Gläubige werden, und daran sieht man ja die Gefahr, dass die auf einem ähnlichen Gefahrenlevel ist wie Nationalismus. So, ein fucking deutscher Nazi fühlt sich nicht so auf den Schlips getreten, wenn man Deutschland auch hops nimmt, als irgendein wirklich krass Gläubiger, wenn man seinem Gott mal so ein bisschen auf den Schlips tritt, ne?
Ja, oder eine Mohammed-Karikatur macht, so jetzt mal for real, ne? Also die Charlie Hebdo-Sache so,
verrückt.
Absolut verrückt, Alter. Der Irrglaube hervor, dass man radikale Islamisten nicht kritisieren kann. Aber am Ende, also weil die sich dann halt so radikal äußern oder irgendwen töten wollen. Aber ich kann euch sagen, also ob du nun fundamentale Christen oder Islamisten Scheiße findest und das äußerst, von beiden Seiten kriegst du sehr spezifische Tötungsabsichten.
Ja, ja.
So, also schon sehr wild.
Und das Ding ist, wenn du als Linker eben Religion und das Konstrukt hinter Religion kritisierst, dann machst du das ja vornehmlich aus einer antiimperialistischen Sicht. Also diese ganze missionierende Kolonialisierung, die stattgefunden hat, das war ja nahezu alles religiös gerechtfertigt. Ja, ja. Also da ging's ja darum, ja, ich meine, mittlerweile hat so ein bisschen die Demokratie übernommen. Mittlerweile rennt halt Amerika in jedes Land rein, weil sie da demokratisieren möchte und das Öl rausziehen. Früher sind die da reingegangen, haben die Ressourcen rausgezogen und haben halt gesagt, ja, wir sind hier aus zivilisatorischen Gründen. Wir wollen den Leuten halt
Gott hier, ja.
Jesus Christus näher bringen und ihnen damit ein besseres Leben bringen, indem wir sie an eine Kette packen und dann für uns Gold schürfen lassen und so. Es ist komplett verrückt. Das ist wie Nationalismus, einfach nur eine Identität umsonst, die Macht aufrechterhält und etabliert, die nicht da sein sollte. Und erst recht nicht aus solchen bescheuerten Gründen. Und wenn man Religion als Machtinstrument kritisiert, heißt das nicht, dass man jeden Gläubigen scheiße findet oder dass man Gläubigen auf die Füße treten möchte. So, was ihr glaubt oder was ihr nicht glaubt, ist mir halt scheißegal. Aber sobald es den Punkt erreicht, dass ihr das Leben anderer beeinflusst mit eurem Glauben, ob ihr die versucht, davon zu überzeugen, ob ihr Druck ausübt, ob ihr hasst oder Gewalt ausübt oder so, das ist alles egal. Das ist No-Go. Da überschreitet ihr Grenzen. So wie du gesagt hast, Glauben ist etwas Persönliches und etwas Privates. Und wenn dir das auf welcher Ebene auch immer hilft, go for it. Mach es doch. Es wird niemanden interessieren. Herzlichen Glückwunsch. Aber hör auf, irgendwie anderen Leuten auf den Sack zu gehen und hör auf, Institutionen hinterher zu rennen, die nur existieren, um euch Geld aus der Tasche zu ziehen und Macht zu etablieren. Und Verbrechen zu rechtfertigen. Das ist ja verrückt, Alter. Guck dir die Scheiße an, die auf diesem Planeten passiert, seit Jahrhunderten.
Crazy. Ja, das ist halt wieder auch so eine mit beiläufende Sache. Aber lass uns da mal einen Punkt machen. Hast du noch irgendwas, was du mit einbringen willst? Weil wir schon wieder bei einer Stunde sind. Es geht immer so schnell.
Ja, wir kriegen auch, ich kriege auch jedes Mal, wenn wir, letzte Woche sind wir 1,5 Stunden unterwegs gewesen und dann werden die Leute richtig wütend.
Die werden, warum?
Ja,
weil es so lang ist?
Ja, du kannst es halt den Leuten nicht recht machen. Wenn wir eine Stunde machen, sind die Leute wütend, dass es zu kurz ist. Und dann hast du die Leute, die das so genau getaktet haben auf ihren Arbeitsweg. Die sagen, ja, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Ja nicht, ich kann das gar nicht komplett hören, wenn ihr so lange redet. Das ist scheiße. Ich, ja, kann ich auch verstehen.
Ja. Also das ist, das, es ist halt, das ist aber, ich nehme das eher als Meme auf.
Ja. Ne? Das ich habe das Maurice Höfgen-Video, habe ich noch geguckt von dir.
Oh, und?
Ja, das fand ich tatsächlich gut. Ich habe ja Maurice Höfgen, habe ich so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen meinen Glauben an Maurice Höfgen verloren. Unberechtigterweise, muss ich jetzt sagen. Weil er bei 13 Fragen, unverständlicherweise, dass dieses Format gerechtfertigt wird von einem so intelligenten Menschen wie Maurice Höfgen. Also war wirklich, das war das einzige Mal, dass ich mir so ein bisschen an den Kopf gepackt habe. Also jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht, bin nicht ausgerastet oder so. Ich habe, glaube ich, gar nichts dazu gesagt, aber ich habe mir so gedacht, so, das passt irgendwie nicht zusammen, ne? So ein intelligentes Köpfchen und dann checkt er nicht, was 13 Fragen für einen Haufen Kacke ist. So, wer weiß, aus welchem Interesse er das macht. Aber der hatte ja da diesen Auftritt, wo er gegen die Vier-Tages-Woche gegangen ist und gesagt hat, eine Vier-Tages-Woche können wir uns derzeit wirtschaftlich nicht leisten. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen weird. Da dachte ich mir, das verstehe ich nicht. Aber seine gesamtökonomischen Ausarbeitungen und Ausformulierungen, die waren sehr, sehr schlüssig. Hab da sehr viel mitnehmen können. Ich finde auch seine Idee zu linken Populismus, die ist halt genau übereinschneidend mit dem, was ich auch seit einem halben Jahr predige, dass es eben nichts bringt, wenn wir den Leuten erzählen, dass wir Reiche enterben müssen, weil gerade die Bürgerlichen nicht checken, was das für ein Benefit auf ihr Leben haben würde. So, und deswegen musst du denen halt erstmal die Benefits schmackhaft machen, wie die KPÖ das in Österreich gemacht hat. So, die KPÖ hat erst auf Landes- und dann auch auf Bundesebene, also in Österreich, richtig viel Wirbel gemacht, weil die gesagt haben, wir konzentrieren uns den gesamten Wahlkampf nur aufs Wohnen. Wir machen nichts anderes, als über Wohnen sprechen. Wie hoch sind die Mieten? Wie weit sind die gestiegen? Was wollen wir verändern? Wie verändert sich dann euer Leben? So, dankeschön, damit hat man Erfolg. Und nicht dieses ganze identitäre Geschwätz, was derzeit überall passiert.
Ja. Ja, ich fand das auch sehr gut. Es kommt nochmal ein Gespräch.
Ja, das war ein guter Bounceback. Aber ihr seid euch legit in allen Punkten viel zu einig dafür, dass das wirklich.
Ja, aber es ist. Ja, jein. Ja, ich würde schon sagen. Bei manchen Punkten gehe ich halt nicht so ganz mit. Aber das, da bin ich halt einfach in meinen Positionen bezüglich dieser AfD-Scheiße halt einfach klar. Also ich bin.
Protestwahlgerede oder was?
Ja, genau. Da haben wir zwei unterschiedliche.
Na, nee, Positionen. Da seid ihr auch einer Meinung. Er hatte nur Probleme, das richtig auszudrücken. Also ihr seid euch da wirklich einig, weil alles, was du gesagt hast, ist, die denken, dass sie aus Protest wählen würden, aber sie haben eben einen tief sitzenden Rassismus in sich, der sich aufgrund der Salonfähigmachung von Ausländerhass und Ausländerfeindlichkeit jetzt zeigt. So, und damit habt ihr beide recht. So, ist es eine Protestwahl? Ja, ist es. Die sagen das. 70% sagen, sie wählen aus Protest. Aber, und damit hat eben Maurice Höfgen recht. So, in der Selbstwahrnehmung sind das Protestwähler. Aber du hast recht, wenn du sagst, nee, ich für mich sind das keine Protestwähler, weil die sind trotzdem fremdenfeindlich. Und wenn du aus fremdenfeindlichen Gründen eine fremdenfeindliche Partei wählst, dann ist das nicht aus Protest, sondern wegen des Inhalts.
Fremdenfeindlichkeit, ja.
Ja, und so habt ihr eben beide recht. Ich glaube, was er meint, ist nur, das sind keine ideologisch geschlossenen Rechtsextremisten,
ja,
sondern Trottel, die fremdenfeindlich sind. Und dann, das ist eine Kommunikationsgeschichte, weißt du? Wenn du dich so in medias res dahinstellst, wie der Parabelritter und sagst, nee, ich möchte hier Content für
ich habe gesehen, dass du machen. Ich habe mir das Video nicht angeguckt. Ich habe mir nur gesehen, dass Feminismus ist wieder irgendein Video aufgetaucht und ich habe das nur in meiner For You Page gesehen auf YouTube und dachte mir, okay,
war nicht so schlimm. Also war nicht schlimm. War kein Parabelritter Feminismus Video.
Okay, dann war es nicht auf dem Hauptkanal, ja?
Ja, nee, war tatsächlich nicht auf dem Hauptkanal. Das war wirklich nicht so schlimm. Aber das ist, wenn du denkst, dass du die noch abholen kannst und du in der Position bist, wo du das versuchst, dann kannst du die halt nicht alle Nazis nennen, weil wenn du das tust, dann ist halt dann kommt nie ein Diskurs zustande. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob so ein Diskurs überhaupt jemals Früchte bringen kann. Ich bin da der gleichen Meinung wie du. Ich glaube da nicht dran. Und ich habe auch ein ganz anderes Publikum, auch genau wie du. So, das ist für dich in deiner Position macht es keinen Unterschied, ob du sagst, das sind Protestwähler oder nicht. So, da kannst du dich hinstellen und sagen, ja, für mich sind das alles Faschos und im besten Fall sind das Leute, die Faschos zur Macht verhelfen. Im schlimmsten Fall sind es selber Faschos. Und da gibt's für mich keinen großen Grund zu differenzieren. Auf der anderen Seite verstehe ich, wenn so ein Mitarbeiter vom Bundestagsabgeordneten dann da doch in seiner Kommunikation differenzieren möchte. So ist. Aber eigentlich seid ihr euch da nicht uneinig.
Ja. Das kann sein.
Nee, aber es ist ein gutes, ist gut, wenn das regelmäßig stattfindet, dann hätte das auf jeden Fall seinen Nutzen, glaube ich. War ein sehr interessantes Ding.
Ja.
Witzigerweise haben viele, als ich das Video reagiert habe, auf euer Gespräch reagiert habe, haben super viele geschrieben, ich würde mir wünschen, dass Stay und du mal was zusammen machen. Und ich so,
was?
Ich so, Homie.
Hä, warum vermarkten wir unseren Podcast so schlecht?
Ich weiß es nicht, aber falls ihr neu jetzt seid diese Woche, weil ihr das gehört habt, dass wir das seit 6 Jahren machen, hallo, das passiert schon. Das ist dieser Unterschied, den man den Leuten auch erklären muss. So, es gibt einen Unterschied zwischen Freundschaften und Influencer-Freundschaften. Freundschaften, da kriegt ihr meistens nicht so viel von mit. Influencer-Freundschaften sind die ihr mitbekommt. Aber die sind auch sehr brüchig.
Ja. Ja.
I don't fucking know, ich bin durch. 1-6 reicht.
Ja, gut, reicht wirklich. Wir sind raus, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt stabil und tschüss.